Ja, wir wollen heute wieder zurück in das Wort Gottes, denn etwas anderes haben wir nicht zu sagen, als das, was Gott selbst sagt. Und dazu schlagt bitte wieder eure Bibeln auf im 2. Thessalonicher Brief und Kapitel 2. Dort erfahren wir zum einen, was in der Herrschaft des Antichristen geschehen wird, und zum anderen erhalten wir tiefe Einblicke in die Absichten Satans, wie sie auch schon heute zum Tragen kommen. Wir wollen diesen Text also auch sehr ernst nehmen. Wir lesen 2. Thessalonicher, und ich lese alle Verse um des Kontexts willen von Kapitel 2, 1 bis Vers 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Ankunft oder Parousie unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Ab Vers 10, unser Predigttext. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein unfehlbares, irrtumsloses, heiliges Wort, das absolut richtige Aussagen macht und sich niemals irrt, weil es dein Wort ist. Du, Herr, sprichst die Wahrheit. Du selbst, Herr Jesus Christus, bist die ins Fleisch gekommene Wahrheit. Du bist der Weg zum Vater, du allein bist der Weg, die Wahrheit, und du bist das Leben. Oh, danke, dass du dich uns zu erkennen gegeben hast in deinem Wort, dass du so deutlich sprichst, dass die Wahrheit zu erkennen ist, selbst für Menschen, die dein Wort nicht hören können, durchs Nachdenken erkennen, dass du bist. Allein durch das Nachdenken und das Betrachten deiner Schöpfung kann der Mensch wissen, dass du existierst, dass du da bist. Wir danken dir, dass deine Wahrheit nicht etwas Verborgenes ist, was nicht verkündet wird, sondern sie ist verbreitet anhand von Bibeln. Und heute auch hören wir diese Wahrheit überall auf der Welt von den Kanzeln, wird dein Wort verkündigt. Oh, wir danken dir von Herzen, dass du auch heute noch redest zu uns. Herr, rede du, mahne du uns, ermutige du uns, korrigiere uns und lass du uns dein Wort, deine Wahrheit erheben, dich lieben und dein Wort lieben, um deines Namens willen. Amen. Amen. Ja, diese Worte, die ich euch vorgelesen habe, wurden der Gemeinde von vor 2000 Jahren geschrieben. Und obwohl diese Dinge direkt an unsere Glaubensgeschwister in Thessalonich geschrieben wurden, bleiben deren Inhalte für die Gemeinde von heute äußerst relevant. Auch heute sind Menschen in christlichen Kreisen und Gemeinden in Hinsicht auf endzeitliche Dinge, wir haben gerade von der Himmelfahrt gehört und wir warten jetzt auf die Ankunft des Herrn bzw. auf die Wiederkunft, aber in Hinsicht auf diese endzeitlichen Dinge sind Menschen verwirrt. Auch heute richten sich die Absichten Satans auf das Verführen und das Verlorensein von Menschen. Das ist sein Ziel. Auch heute wirkt bereits das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, wie wir gelesen haben. Menschen brauchen heute Klarheit und sie müssen die Liebe zur Wahrheit annehmen. Und die Gemeinde muss diese Liebe kultivieren. Menschen lieben den lebendigen Gott nicht. Und selbst viele Christusbekenner halten eine Entrückung für unmöglich. Während lieblose Menschen keine Hoffnung haben, betrachten Christusbekenner häufig die Vereinigung und die Wiederkunft Jesu als ein und dasselbe Ereignis. Sie glauben, dass die Wiederkunft Jesu auf die Erde das Ereignis ist, bei dem Gläubige in Christus mit dem Herrn vereinigt werden. Das ist aber falsch. Dieser Irrtum wird in diesem Kapitel, in Kapitel 2 des 2. Thessalonicher Briefes, ausgeräumt. Die Vereinigung der Gläubigen in Christus muss vor der Wiederkunft des Herrn während eines separaten Ereignisses stattfinden. Die sogenannte Parousie, die Wiederkunft, wie sie übersetzt ist in unseren Schlachterübersetzungen, Kapitel 2, Vers 1, ist nicht die Wiederkunft Jesu auf Erden. Wie oft Unkundige oder Unbelehrte oder Verführte aufgrund der Übersetzung annehmen wollen. In Vers 1 ist vielmehr das Erscheinen Jesu in den Wolken gemeint, bei dem alle, die Christus Jesus lieben, ihm entgegengerückt werden. Seien sie bereits in Christus gestorben oder in ihm noch am Leben. Nun, das lehrte zudem der 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 13 und folgende machten das sehr deutlich. Aber dennoch kamen die Thessalonicher in eine große Verunsicherung über dieses Ereignis der Vereinigung mit Christus. Sie gerieten in Verunsicherung und glaubten, dass sie eventuell die Entrückung verpasst hatten oder dass es vielleicht gar keine Entrückung gäbe. Sie nahmen an, dass sie in die Zeit vom Tag des Herrn geraten wären. Und so führen die Männer unter der Leitung des Apostel Paulus zwecks Korrektur im 2. Brief Belege an, die die Eindeutigkeit für diesen Irrtum anzeigen. In ihrem Schreiben sagen sie, es kann nicht sein, dass ihr, liebe Thessalonicher, in der Zeit der Drangsal dem Tag des Herrn geraten seid, denn der Abfall vom nominellen, vom Namenschristentum, der muss erst geschehen. Und es kann nicht ein Teil dieser Zeit sein, denn dieser Abfall hat noch nicht stattgefunden. Es kann nicht sein, dass ihr in der Zeit der Drangsal seid, denn der Mensch der Sünde bzw. der Gesetzlosigkeit, der in dieser Zeit der Drangsal auftreten wird, ist noch nicht offenbart worden. Es kann nicht sein, dass ihr in dem Tag des Herrn seid, denn der Sohn des Verderbens wird sich in dieser drangvollen Zeit gegen alle und alles widersetzen, sich über alles erheben und sich zum Gegenstand der Verehrung machen. Habt ihr das schon erlebt? Nein, das hatten sie nicht erlebt. Ja, der Antichrist wird sich in dem noch bisher nicht gebauten Tempel, also einem zukünftig noch gebauten Tempel in Jerusalem, anbeten lassen. Und doch ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, so schreiben diese Männer hier in diesem Kapitel, schon am Wirken. Es ist ein Geheimnis, denn das volle Ausmaß der Gesetzlosigkeit der Sünde muss noch in dieser kommenden Drangsalzeit Jakobs, wie sie auch genannt wird, offenbar werden. Die Missionare schrieben den Thessalonichern zuvor im 1. Brief, ihr, liebe Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überfallen könnte? Oh nein, ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir Gläubigen gehören weder der Nacht noch der Finsternis an. Deshalb gibt es diese außerordentliche Drangsal nicht für euch. Die Dinge, die ihr jetzt erlebt, die sind real und die gehören nicht in diese Zeit, auch wenn sie sehr schlimm sind, die Bedrängnisse und Verfolgung, die die Thessalonicher erlebten. Ihr seid als gerettete Kinder des Tages und deshalb wollen wir nüchtern sein. So die Brüder, und zwar angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe sowie mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Nun, diese Ausrüstung konnten die Thessalonicher anlegen und das könnt ihr heute und wir alle genauso, wenn ihr im Glauben steht. Warum? 1. Thessalonicher 5, 9 und 10 sagt, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Lieben, und genau darum, weil wir heute ebenso im Besitz des Heils sind, ermahnt auch ihr einander, erbaut einer den anderen. Und ihr Lieben, das taten die Thessalonicher, das machten sie. Aber jetzt im 2. Thessalonicher waren sie durcheinander. Die Zeit war gekommen, dass sie durcheinander kamen. Und wir können das ein bisschen nachvollziehen. Ihre Verfolgung und ihre Bedrängnisse waren ein starkes Brett. Sie waren eine große Herausforderung. Ihre Anfeindungen durch ihre eigenen Landsleute waren nicht leicht, aber diese Beschwernisse brachten die Geschwister nicht weg vom Herrn. Sie gaben ihnen Raum zum Wachsen. All die Dinge, die wir jetzt über die Korrektur in diesem Kapitel auch lesen, hatten sie schon von Paulus bei seinem zweiten Besuch auf seiner zweiten Missionsreise erfahren. Diese endzeitlichen Dinge hatten sie bereits gehört. Sie waren nicht unbelehrt, sondern sie waren Belehrte. Und so appellierten diese reisenden Brüder, die nicht anwesend sein konnten, in ihrem Brief an die Thessalonicher, und sie appellierten an das, was sie bereits schon wussten und erfahren hatten. Und zwar durch Paulus. Wenn ihr mal 2 Vers 5 euch anschaut, da stellt er diese Frage. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Paulus hat diese Dinge persönlich in die Hand genommen. Und bei diesem Appell, dieser Korrektur, legen Paulus, Silvanus und Timotheus ihr Augenmerk auf das abscheuliche Wirken Satans, wie es durch den Mensch der Sünde geschehen wird. Er, der Antichrist, der das Reich Satans für eine kurze Zeit regieren wird, wird in Übereinstimmung der Pläne Gottes für ein großes Verderben sorgen. Die Zeiten sollten noch viel schlimmer werden als das, was sie in ihrem Leben derzeit durchmachten. Das verführerische Tun des Antichristen wird aufgrund der Wirkung Satans erfolgen, so sagen sie. Und die Konsequenzen dieser Verführung der Ungerechtigkeit wird für die Gottlosen extrem schlimm sein. Und denkst du, naja, ich bin zwar ungläubig, aber ich bin nicht in dieser Drangsalzeit. Nun, da kannst du ruckzuck drin sein. Erinnert ihr euch, dieses unmittelbar bevorstehende Ereignis der Drangsalzeit und des Kommen des Antichristen, das Auftreten als jemand, der nicht glaubt und die Wahrheit nicht liebt, stehst du in großer Gefahr. Nun, dazu kommt, dass Gott die Verlorenen in sich selbst überlassen wird, dass er sie in ihre eigenen Sünden hingeben wird. All das geschieht in der Drangsalzeit, ohne dass die Gemeinde präsent wäre, und zwar unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte und Zeichen und Wunder. Der Verderber, oder wie er auch genannt wird, der Sohn des Verderbens, wird kraftvoll sein, weil Satan ihm Energie verleihen wird. Seine Kräfte sind betrügerische Kräfte, Zeichen und Wunder. Und sie sind darauf ausgerichtet, betrügerisch zu sein, obgleich sie tatsächlich die Macht Satans zum Ausdruck bringen. Diese Kräfte, Zeichen und Wunder des Antichristen sind aber nicht die Bestätigung der uneingeschränkten Macht Satans, wie es bei unserem Herrn Jesus Christus der Fall war und ist. Nein, die Kräfte und Zeichen und Wunder des Antichristen sind wie Satans Kraft. Eingeschränkt, aber es sind dennoch mächtige, betrügerische Kräfte und Zeichen und Wunder, die der Verführung und der Täuschung dienen. Und ihr Lieben, der Antichrist wird dafür sorgen, dass die meisten Menschen der Verführung, der Ungerechtigkeit zum Opfer fallen. Welche Menschen werden diesen Verführungen verfallen? Nun, es sind die Gottlosen, sagt uns der Text. Solche, die verloren gehen, solche, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Sie besitzen keine Liebe zur Wahrheit, weil sie Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit finden und Wohlgefallen an ihr haben. Und genau deshalb werden sie nicht nur verführt, sondern auch verurteilt und uns ins Gericht genommen. Ihr Lieben, lasst uns diese Dinge einmal genau betrachten. Es ist heute wichtig, dass du die Wahrheit kennst und liebst. Es ist heute wichtig, dass du sie nicht nur kennst, sondern liebst. Es ist heute wichtig, dass du kein Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit hast. Es ist heute genauso wichtig, wie es in der Zukunft bei diesen Menschen wichtig sein wird. Und deshalb zeige ich dir die bitteren Konsequenzen, wenn du keine Liebe zur Wahrheit besitzt. Und das ist das Thema für heute. Die bitteren Konsequenzen, wenn du keine Liebe zur Wahrheit besitzt. Und die erste Konsequenz ist Verführung. Du wirst verführt sein, wenn du keine Liebe zur Wahrheit besitzt. Du wirst als jemand, der keine Liebe zu der Wahrheit besitzt, verführt werden. Dafür brauche ich kein Wahrsager sein, das steht hier geschrieben. Und es ist eine Sache, dass die gläubigen Thessalonicher vor der Verführung gewarnt werden, weil sie sich in ihrem Denken temporär beirren ließen. Schaut einmal Vers 3, da heißt es, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Ihr Lieben, die Verführung der Thessalonicher wurde durch die Korrektur und Rückbesinnung auf die Wahrheit beendet. Es sei denn, dass auch Verlorene unter ihnen waren, die die Wahrheit nicht liebten. Es ist nämlich eine ganz andere Sache mit der Verführung der Verlorenen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Ihre ganze Neigung ist auf die Verführung ausgerichtet, denn sie sind bereits verführt und glauben der Lüge. Sie sind bereits verführt und glauben der Lüge und sind deshalb empfänglich für jede weitere Verführung. Achtet einmal in diesem Text ab Vers 10, dort auf die Personalpronomen. Die Brüder reden hier von denen, die verloren gehen. Weil sie, steht da. Er redet von ihnen oder sie, heißt es in Vers 10. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Nicht ihr, Thessalonicher. Er spricht jetzt von der Zukunft, von den Menschen, die in der Drangsal leben werden. Sie werden verführt werden. Sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden. Alle, die nämlich nicht glauben und keine Liebe zu der Wahrheit haben. Diese Verlorenen sind dazu bestimmt, den Wirkungen des Satans zu erliegen. Sie werden der Lüge glauben und deshalb den Antichristen als Gott anbeten, wie wir in Vers 4 sehen. Er setzt sich dort in den Tempel und er gibt sich als Gott aus und er muss Anbeter haben. Und die Leute werden darauf fliegen. Sie werden nicht sagen, wieder will ich das hingeben und sagen, oh, jetzt muss ich den wieder anbeten, sondern sie werden darauf abfahren. Und zwar auf ihn, dessen Kommen aufgrund, Vers 9, der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Das Problem ist, die Leute erkennen nicht, dass es betrügerisch ist. Sie finden das klasse, was dieser Typ tut. Und zwar hat Vers 10 und alle Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Ihr Lieben, das satanische Wirken durch den Antichristen wird in dem Leben der nicht erretteten Menschen auf sehr fruchtbaren Boden fallen. Die betrügerischen Kräfte und Zeichen und Wunder werden bei den Gottlosen gut ankommen, denn sie geschehen in aller Verführung der Ungerechtigkeit. Und wisst ihr was? Sie treffen dabei auf geistlich tote Herzen dieser Menschen. Sie werden ihn anbeten. Diese Menschen werden beeindruckt sein von dem, was der Mensch der Sünde alles zu tun vermag. Und währenddessen entfaltet er tatsächlich übernatürliche Kräfte, tut Wunder und Zeichen, sogar dass er Feuer vom Himmel herrufen kann. Und wie einst Magier zu Zeiten von Mose es taten und Wunder vollbringen konnten. Nun, diese beeindruckenden Werke des Antichristen werden aber nicht dem Wohl der Menschen dienen. Oh nein, sie sind Mittel zum Zweck der Verführung. Diesen Dingen nehmen Menschen gefangen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben und deshalb auch keine Liebe zu der Wahrheit besitzen. Sie lieben vielmehr ihre Lüge und haben Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit. Schaut mal in Vers 12 am Ende. Sie hatten Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit. Aber wovon sprechen wir hier? Nehmen wir einmal ein Beispiel, das auch jetzt schon sehr effektiv ist, weil das Geheimnis, wie ihr gelesen habt, dass Gesetzlosigkeit schon am Wirken ist. Vers 7 sagt genau das. Wir wissen, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon jetzt am Wirken ist. Wir sehen jetzt schon Verführung. Aber schlagt eure Bibeln einmal auf bei Matthäus 13. Matthäus Kapitel 13. Und da geht es in dem Gleichnis um den Sämann. Vers 22. Nun, der gute Same in diesem Gleichnis zunächst ist das Wort Gottes, das auf verschiedene Böden bzw. verschiedenen Herzen fällt. Und ihr wisst, die vier Böden bringen keine Frucht, sodass auch das, was wir in Vers 22 lesen, keine Frucht bringt. Vers 22 heißt es, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Hier ist ein Betrug. Ein Betrug, den Satan schon lange und gerne nutzt und deshalb aus seiner Herzlosigkeit unterstützt. Ist das Streben der Menschen nach Reichtum, nach Macht und damit auch nach Anerkennung. Paulus führt dazu in 1. Timotheus 6 Folgendes aus. Da heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 9, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Aber Paulus, warum ist das so? Er sagt dort in Vers 10, er sagt, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeehrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Der Satan ist ein Promoter, ein Befürworter, ein Unterstützer dieser Dinge, dass ihr reich werden wollt und möglichst schnell und möglichst auch auf krummen Wegen. Der Antichrist weiß, die Begierde des Menschen nach Reichtum bereits jetzt schon für sich zu nutzen und diese Begierde zu erregen. Wie viel schlimmer wird es sein, wenn der Gesetzlosigkeit keine Schranken mehr auferlegt werden? Wenn alles erlaubt ist, weil der Mann der Gesetzlosigkeit dafür sorgen wird. Und er verführt im größtmöglichen Stil. Und so macht er es mit all diesen Kräften, mit Zeichen und Wundern. Sie dienen nicht der Verherrlichung Gottes. Sie dienen nicht als Zeichen seiner Göttlichkeit, sondern Zeichen seines Verderbens und seiner Boshaftigkeit. Er ist auf die Verführung der verlorenen Menschen auf. Und wenn du keine Liebe zu der Wahrheit hast, dann bist du in großer Gefahr. Dann ist es die Konsequenz für dich, wenn du in diese Zeit gehst, dann wirst du nicht sagen, oh, ich weiß jetzt, ich bin jetzt gewarnt. Nein, du wirst dem nachgehen. Du wirst auf diese Dinge hereinfallen. Aber jetzt kommt ein weiteres Element zu der Verführung hinzu. Als eine bittere Konsequenz, wenn du keine Liebe zu der Wahrheit besitzt. Schaut einmal Vers 11. In unserem Text, da heißt es, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Es ist also nicht nur durch das satanische Wirken des Antichristen, der verführt, sondern Gott sendet eine wirksame Kraft der Verführung. Wenn Gott verführt, Nun ja, tatsächlich. Wir lesen von den Folgen dieser wirksamen Kraft der Verführung, dass diese verlorenen Menschen der Lügen glauben werden. Und das ist eine Art des Gerichts. Seht ihr das Wort darum in Vers 11? Man könnte auch übersetzen, aus diesem Grund. Aus welchem Grund, Vers 10? Weil diese Menschen aufgrund der Ablehnung der Liebe zu der Wahrheit verloren gehen. Und das, obwohl sie gerettet werden hätten können. Es handelt sich um Menschen, die die Wahrheit verstanden haben, aber die Wahrheit nicht lieben. Oh, ihr Lieben, das ist sehr, sehr wichtig. Und wir gehen gleich noch etwas näher darauf ein. Aber als allererstes die Konsequenz, wenn du keine Liebe zur Wahrheit besitzt, ist deine Verführung. Du wirst garantiert verführt. Zweitens, die zweite Konsequenz ist, du wirst verloren sein. Das ist dein Verlorensein. Die Verlorenheit der Menschen, die keine Liebe zu der Wahrheit besitzen und sie nicht angenommen haben. Menschen, die die Verführung des Antichristen, die dafür anfällig sind, das sind die Verlorenen. Und sie sind so verloren, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und dann kommt, durch die sie hätten gerettet werden können. Was bedeutet Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben? Nun, das bedeutet, dass Menschen, die verloren gehen und ihren Sünden bleiben, Menschen sind, die keine Liebe zu, wörtlich, zu der Wahrheit angenommen haben. Da steht ein Artikel. Und die Wahrheit ist ihnen zwar nicht unbekannt, diesen Menschen ist die Wahrheit nicht unbekannt, sie erkennen die Wahrheit vielleicht sogar an, sie sind vielleicht sogar intellektuell davon überzeugt, denn die Wahrheit ist ihnen begegnet, wie in Johannes 11, wo wir von einem Ereignis lesen, das das aufzeigt, und zwar in Johannes 11, Vers 47 und 48. Da versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer, den Hohen Rat, und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch, und sie reden von Jesus, tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Seht ihr, die Wahrheit war unter ihnen. Jesus sprach nur die Wahrheit, denn aus der Wahrheit kommt nur Wahrheit. Und diese Männer wussten das ganz genau. Zudem beglaubigte er das durch das, was er tat. Die Wahrheit lässt sich nicht leugnen. Aber man kann sich entscheiden, sie bewusst nicht zu lieben. Ein Kapitel später lesen wir in Johannes 12, die Verse 42 und 43, da heißt es, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Kannten diese Männer die Wahrheit? Oh ja, aber sie liebten die Wahrheit einfach nicht, sondern sie liebten die Ehre der Menschen. Nun, was ist hier in Vers 10 in unserem Text überhaupt mit Wahrheit gemeint? Nun, das Erwähnen der Wahrheit mit dem bestimmten Artikel der Wahrheit hat einen zweifachen Bezug. Die Wahrheit ist erstens das geschriebene Wort und es muss das rettende Evangelium von Jesus Christus sein, denn durch sie durch dieses Evangelium hätten sie gerettet werden können. Das Evangelium von Jesus Christus ist die Wahrheit, so wie das ganze Wort die Wahrheit ist. Und zweitens nimmt die Wahrheit Bezug auf das fleischgewordene Wort selbst. Sie ist der Herr Jesus Christus, der in Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn du nun an Gottes Wort glaubst, wenn du nur an Jesus glaubst, dann reicht es nicht, um gerettet zu werden. Das ist beängstigend. Nur an das zu glauben, was dort steht, reicht nicht aus. Du musst das geschriebene Wort Gottes und das fleischgewordene Wort, den Herrn Jesus Christus, lieben. Das ist ein großer Unterschied. Du hältst nicht nur diese Dinge rein intellektuell vor, korrekt. Oh ja, das ist alles richtig. Das ist gut. Nein, du liebst ihn. Und weil du das Wort liebst und unseren Herrn Jesus Christus liebst, wirst du tun, was er sagt. Und wer den Herrn Jesus wirklich liebt, der liebt auch Gott, den Vater. Jakobus schrieb einmal sehr eindrücklich, Jakobus 2, Vers 5, hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Seine Frage. Antwortet sie ja. Ja, ganz genau. Denen, die ihn lieben. Immer wieder sage ich an dieser Stelle, die beste Definition für das Christsein ist, liebst du Jesus? Wenn du Jesus liebst, bist du errettet. Der Psalmist sagt im Psalm 119, zunächst 158, sagt er, wenn ich die Abtrünnigen ansehe, empfinde ich Abscheu, weil sie dein Wort nicht bewahren. Und dann in 159 sagt er, siehe, ich liebe deine Befehle. Wir können das eine von dem anderen nicht trennen. Wir lieben den Herrn Jesus Christus und deshalb lieben wir auch das Wort des Christus, wie es auch in der Schrift genannt wird. Ein Mensch, der die Liebe zur Wahrheit nicht annimmt, ist ein Mensch, der die Liebe der Wahrheit bewusst ablehnt, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhält, sagt Paulus einmal im Römerbrief Kapitel 1, Vers 18. Gottlose sind nicht Menschen, die nie die Wahrheit gehört haben. Und ihr Lieben, Unglaube ist nicht ein intellektuelles Problem, es ist ein moralisches Problem. Ich meine, wie schwierig ist es zu verstehen, dass da ein Gott ist, der dich liebt und der gekommen ist, um die Menschen zu erretten? Das kann man nachvollziehen, das kann man verstehen. Die Wahrheit ist verständlich. Er ist gekommen, um für Sünder zu sterben. Das kannst du jetzt in diesem Moment sehr wohl verstehen. Aber der Mensch will das nicht. Menschen wollen das nicht glauben und wollen den Herrn nicht lieben. Menschen erkennen Gott, aber sie wollen die Wahrheit des Evangeliums nicht lieben und deshalb auch nicht dessen Herrn. Römer 1 heißt es, Vers 21, denn obgleich sie, diese Menschen, Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das ist das, was der Herr tun wird, auch in der Drangsalzeit, wenn er ihnen einen Geist des Irrtums und der Verführung sendet. Ihr Herz ist so verfinstert, dass sie die Lüge annehmen und die Lüge glauben und sie davon überzeugt sind. Ich meine, ihr trefft heute Leute an, die glauben, ich stamme von einem Affen ab. Unsere Welt ist aus einem Urknall entstanden. Ich meine, die Leute glauben das tatsächlich. Manchmal denkt man, können sie das echt glauben? Ja, die glauben das wirklich, die sind davon überzeugt. Sie sind von ihrer eigenen Lüge überzeugt. Und so wird es sein, in einem extremen Maße. Lasst uns einmal Römer 1 aufschlagen dazu. Wir reden jetzt von den Verlorenen. Also die schrecklichen Konsequenzen, diese bitteren Konsequenzen, wenn du die Liebe zur Wahrheit nicht annimmst, ist, dass du verführt wirst und dass du verloren sein wirst. Aber in Römer 1, wie ich euch gerade vorgelesen habe, ich lese noch einmal Vers 18, da heißt es, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Seht ihr, das, was von Gott kommt, das ist offenbar, das ist erkennbar. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und da sie sich für weise hielten, sind sie wirklich zu Narren geworden. Mein Gott gebraucht diese Dinge, um die Weisheit der Weisen zunichte zu machen. Selbst durch die unmündigen Kinder, die du fragst. Wir haben heute von der Schöpfung gehört. Du fragst ein Kind, wer hat diese Welt gemacht? Und die Antwort kommt aus Kindesmund. Gott. Und hier ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und durch diese Wahrheit werden diese Menschen, die sich für weise hielten, zu Narren gemacht. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, Verlorene sind verführt. Und sie werden in einer extremen Art und Weise verführt werden. Und diese Menschen lieben es so. Der Antichrist wird ihnen die Dinge bieten, die sie mit ihrem bösen Herzen lieben, die sie begehren. Und sagen, jawohl, das wollen wir. Das Schreckliche ist, der Gottlose wird dort, der Verlorene wird dort mitmachen. Er wird so verführt sein. Und eine Verführung merkst du nicht. Wenn du verführt bist, dann bist du von dir selber überzeugt. Dann denkst du, ha, wir sind auf dem geraden Weg. Ich bin auf der richtigen Straße. Aber wie der Psalmist oder in Sprüche Salomo schreibt, mancher Weg gefällt einem Menschen, aber am letzten Endes führt er doch zum Tod. Und so wird es sein. Sie werden Wohlgefallen haben an der Ungerechtigkeit, wie es jetzt schon der Fall ist. Und wenn du Jesus nicht folgst, dann bist du verloren aufgrund deiner großen Selbstliebe und Liebe zur Sünde. Das ist der Grund, warum du verloren bist. Nicht, weil du nicht das Evangelium gehört hast, nicht, weil du die Wahrheit nicht kennst, sondern weil du dich zu sehr liebst. Die Verlorenen lieben Gesetzlosigkeit und das ist die Sünde. Und das hat schreckliche Folgen. In Johannes 3 erinnert der Herr Jesus selbst daran, und er sagt, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten was? Die Finsternis. Mehr als das Licht, ganz genau. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Und das führt mich zu der dritten Konsequenz, wenn du keine Liebe zur Wahrheit besitzt. Und das ist deine Verurteilung. Das ist das Gericht, das ist die Verurteilung. Drittens die Verurteilung als Konsequenz dafür, dass du die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hast. Da heißt es, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden. Gott wird diese Kraft senden, dass sie der Lüge glauben. Mein Gott wird solche bösen Dinge machen? Nein, diese Menschen sind böse. Er wird nur das in ihnen erhärten, wie einst ein Pharao, dessen Herz er verstockte, um seine Macht darzustellen. Und dann heißt es Vers 12, warum ist das so? Damit alle gerichtet werden. Dieses Verstocken, dieses Glauben der Lüge ist ein Gericht. Und ihr Lieben, dieses Gericht hat bereits angefangen, wie wir gerade gelesen haben. Da heißt es doch, denn es ist offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Heute sind die Menschen verstockt in ihrer Sünde. Sie sind dahingegeben. Dreimal sagt das hier im Römerbrief Kapitel 1, dass Gott sie dahingegeben hat. Und mit einer fortschreitenden Intensität. Bis zu dem Punkt, wo sie nicht nur pervers handeln, sondern sogar nicht mehr klar denken können. Und ihr Denken völlig verdreht ist. Oh Lieben, wenn wir uns anschauen und ansehen, was jetzt in der Welt geschieht, dann ist das nur das Geheimnis. Das Geheimnis wird noch gelüftet, wie sehr diese Gesetzlosigkeit ist. Und jetzt sehen wir einen Anteil davon. Dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist jetzt am Wirken. Ich weiß nicht, ob ihr Nachrichten gelesen habt, aber auf diesen europäischen Song Contest, dieses Musikfestival in Malmö, eine Person, den ersten Preis aus der Schweiz, eine nicht-binäre Person, also weder Mann noch Frau, die den ersten Preis mit ihrem revolutionären Lied bekommen hat, weil sie den Code geknackt hat und sie sich, also binär ist zwischen einer 0 und einer 1, das ist die Computersprache, den Code geknackt hat. Sie ist genau dazwischen, musste dafür durch die Hölle gehen, weil es so schlimm war, bis sie selbst ihre Identität gefunden hat. So kaputt sind die Menschen heute. So verdreht ist das menschliche Denken. Und Verlorene werden gerichtet, weil sie sich für die Sünde und Lüge entscheiden. Und sie glauben dieser Lüge willentlich. Ohne Liebe der Wahrheit gehst du in die ewige Verdammnis. Du wirst den bitteren Lohn der Sünde erhalten. Der Sündelohn ist der Tod. Der Tod wird dein ewiges Schicksal sein. Und für Gottlose ist der Tod nicht Erlösung, sondern der Sündelohn. Tod ist nicht Annihilation. Es ist nicht die Auslöschung des Menschen. Oh, das hoffen Menschen, besonders in der Endzeit, in der Drangsalzeit. Da gibt es eine Phase, ich glaube, das ist Offenbarung Kapitel 9, das ist ein Engel, den Schlüssel des Abgrundes, und wir haben uns letztes Mal über den Abgrund erhalten oder vorletztes Mal über den Abyssos, und der hat den Schlüssel temporär dieses Abgrundes und er öffnet diesen Abgrund und aus diesem Abgrund kommen Heuschrecken hervor. Und das sind keine Heuschrecken, sondern das sind wahrscheinlich Dämonen, die ihr Unwesen treiben und die Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben, quälen werden für 5 Monate. Und die Menschen denken, ich möchte jetzt sterben. Ich möchte mich am liebsten umbringen. Und sie versuchen es. Sie schneiden vielleicht ihre Pulsadern auf und es sprudelt nicht. Es wird verhindert. 5 Monate wird diesen Dämonen die Autorität gegeben, diese Menschen zu quälen. Das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was wirklich in diesen Abyssos, in diesen Abgrund vor sich geht. Der Tod wird ein ewiges Schicksal sein. Und für Gottlose ist der Tod nicht Erlösung. Nochmals, das hören wir so oft. Wie oft sitze ich an einem Krankenbett und Leute sagen, jetzt ist er erlöst, wenn er gestorben ist. Nicht, wenn er kein Kind Gottes war. Was für ein großer Irrtum. Was für eine große Lüge. In der Drangsal wird der Verlorene schon ins Gericht genommen und er erlebt den geoffenbarten Zorn Gottes, der jetzt bereits geoffenbart ist in einer ganz neuen Intensität. Und nochmals, die Menschen wünschten, sie könnten sterben, aber sie können es nicht. Und der Grund ist, sie haben die Wahrheit nicht, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Diese wunderbare Wahrheit, diese leicht zu verstehende Wahrheit. Deshalb verhärtet Gott ihre Herzen und sie bekommen das Gericht, das ihnen zusteht. Temporär hier schon, aber mit einer endgültigen Intensität in dem Feuersee. Ihr wisst von dem Feuersee aus Offenbarung Kapitel 19, und dort wird zunächst das Tier landen in dem Feuersee und sein Begleiter, der falsche Prophet, der an seiner Seite wird. Sie werden noch vor dem Millennium in den Feuersee geworfen. Später lesen wir, in Kapitel 20 heißt es, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Oh ihr Lieben, wie schrecklich. Wie sieht deine Haltung zur Wahrheit aus? Ist sie von Liebe gekennzeichnet? Oh. Dann habe ich keine Frage, du kommst gerne in die Versammlung der Heiligen. Du bist gerne da, wo das Wort Gottes gelehrt wird. Du gibst dieses Wort gerne weiter, weil das es ist, was dein Leben erfüllt. Und die Liebe, die wahre Liebe, die freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber, wie Paulus im 1. Korinther Kapitel 13, Vers 6 sagt, sie freut sich an der Wahrheit. Immer wieder diese Wahrheiten vor Augen zu führen, sich von der Wahrheit prägen zu lassen, von der Wahrheit geheiligt zu werden. Wie Jesus Christus selber seinen Vater bittet, heilige sie durch deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie wunderbar. Was ist deine Haltung zu der Wahrheit, zu dem Evangelium von Jesus Christus? Oh, wisst ihr, es ist so eine große Gefahr, dass wir uns an Dinge gewöhnen. Ich komme in diesen Gottesdienst und ich gehe wieder nach Hause und es hat sich nichts geändert. Der Herr Jesus ist immer noch nicht gekommen, es passiert mir schon nichts. Ich werde im richtigen Augenblick, werde ich mich schon noch entscheiden, wenn ich sehe, dass es Sinn macht. Ihr Lieben, heute macht es Sinn. Nur heute macht es Sinn. Du weißt nicht, ob es einen Morgen gibt. Diese Wahrheit ist so wunderbar. Jesus ist gestorben für dich, für Sünder. Er stirbt für Sünder, damit du seine Gerechtigkeit erlangst, indem du an ihn glaubst, ihn liebst und für ihn lebst. Da ist kein Geheimnis daran. Das Geheimnis ist, darauf zu reagieren. Paulus schreibt in 1. Korinther 16, Vers 22, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Oh, das sind harte Worte. Und es ist nicht nur so, dass es du aus Unwissenheit nicht wusstest, sondern gleichzeitig machst du Gott noch zum Lügner. Wenn du keine Entscheidung für diese Wahrheit triffst, machst du Gott zum Lügner. Denn er bezeugt sich hier in seinem Wort, in der Wahrheit. Er bezeugt sich immer wieder in diesem Wort. Du kannst es aufschlagen, wann du willst. Du kannst es in der Nacht aufschlagen. Du kannst es am Tag aufschlagen. Du kannst es bei der Arbeit aufschlagen. Immer wieder kannst du lesen, was Jesus Christus für dich getan hat, für die Menschen getan hat, um Menschen zu erlösen. Und du glaubst dem nicht, dann machst du Gott zu einem Lügner, weil er sagt, das ist die Wahrheit. Das ist schon wirklich starker Tobak. Ich meine, es ist eine Sache, wenn man aus Unwissenheit etwas nicht weiß, aber wir haben gerade festgestellt, es ist nicht die Unwissenheit. Du kennst hier, weil du hier sitzt, du kennst die Wahrheit. Du brauchst Jesus Christus. Und wenn du Jesus Christus glaubst, dann wird er dich retten. Und das ist genau, was unser Text sagt. Schaut doch einmal hin. Sie hätten gerettet werden können. Aber sie entschieden sich offenbar nicht dafür, sondern sie hassten die Wahrheit. Sie liebten das Gesetzlose. Sie liebten die Ungerechtigkeit. Sie hatten Wohlgefallen, das letzte dort in Vers 12. Sie hatten Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit. So richtig Party machen. In der Endzeit wird es genauso sein, in der Drangsalzeit. Wenn der Antichrist sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr werdet dafür nicht bestraft. Ihr könnt so viel Drogen zu euch nehmen, wie ihr wollt. Ihr kommt nicht in den Knast. Oh, wunderbar, ich kann mich richtig daneben benehmen und keiner wird, keine Konsequenz für mich. Oh, wunderbar, das will ich. Nun, du kannst gerettet werden. Wie kannst du gerettet werden? Demütige dich vor Gott. Komm zu ihm. Bitte ihn einfach und sag, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich bin genau das, was du sagst, dass ich bin. Ein hoffnungslos verlorener Sünder, der nur Hoffnung in dir. Du bist mein einziger Trost. Du bist ans Kreuz gegangen, du hast die Schuld für mich bezahlt. Und der Preis der Sünde ist der Tod. Du hast diesen Tod für mich gestorben, bist den Tod für mich gestorben am Kreuz. Du hast dieses Lösegeld bezahlt. Du hast mich aus der Sklaverei der Sünde befreit. Ich glaube das. Und ich glaube auch, dass dein Wort wirksam ist. Ich glaube deinem Wort und ich liebe dein Wort. Und ich sehe das daran, dass ich dein Wort ständig lese. Und das ist ein guter Hinweis, ob du das Wort Gottes wirklich liebst. Ich meine, ja, ich liebe dich, Schatz. Ja. In 3 Wochen rede ich mal wieder mit dir. Geht ihr so mit euren Frauen um oder Ehepartnern oder Freundinnen um? Ja, wir treffen uns mal wieder in 4 Wochen. Nein, wir wollen ständig reden, weil wir einander lieben. Und so ist es auch. Wenn wir den Herrn Jesus lieben, dann lieben wir sein Wort, die Wahrheit. Dann lieben wir das Evangelium und können dieses Evangelium auch nicht für uns behalten. Dann wollen wir anderen davon sagen. Stell dir vor, du findest etwas außergewöhnlich Schönes. Und das ist das Wort Gottes. Wie kannst du das für dich behalten? Du willst es sofort jedem sagen. Oh, lass uns rückbesinnen auf das. Wir als Kinder Gottes, lass uns neu diese Liebe entfachen. Lass uns dem Herrn bekennen, wenn wir nicht so geliebt haben, wie wir lieben sollen. Und sei du, wenn du Gottes, noch kein Kind Gottes bist, sei wirklich gewarnt. Es sind bittere Konsequenzen. Deine Verführung, dein Verlorensein und dein ewiges Gericht. Oh, wie schrecklich. Lass mich für dich beten. Himmlischer Vater, danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Oh, dass wir dieses dein Wort, das Evangelium von deinem geliebten Sohn, den Herrn Jesus Christus, in unserer eigenen Sprache haben. Wir müssen keine Übersetzungsarbeit leisten, wir können dem glauben, was du geschrieben hast und was du uns anvertraut hast. Diese Wahrheiten wollen wir lieben, wir wollen sie umarmen und in uns behalten, bewahren, indem wir sie tun. Indem wir das Wort, das du gegeben hast, umsetzen. Herr, nach deinem Willen hast du uns gezeugt durch dieses Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge deiner Geschöpfe seien. Wir wissen, dass noch viele andere Menschen zum Glauben kommen werden, selbst in dieser Drangsalzeit. Aber Herr, jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist der Tag, an dem du retten willst. Herr, wir haben diese Rettung nicht in unserer eigenen Hand. Du bist der Retter. Nicht wir sagen, wann der Zeitpunkt ist, sondern du überführst Kraft deines Geistes. Und ich bitte dich, dass du Kraft deines Geistes Sünder überführst und zu dir ziehst. Damit sie ihre Sünde bekennen und nicht mehr sich selbst, sondern für dich leben. Dass sie das, was sie leben, im Glauben an den Sohn Gottes leben. Herr, und uns hilf du uns, dass wir jeden Pfad der Lüge hassen, dass wir verständig werden von deinen Befehlen und deinen Worten, deiner Wahrheit, dass wir diese Wahrheit nicht für uns behalten. Dass wir Menschen von dieser wunderbaren Liebe, die du zuerst hattest, wir lieben nur, weil du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass wir von dir geliebt wurden, als wir noch Sünder waren. Wir preisen dich von ganzem Herzen und befehlen uns dir und deiner Gnade an. Ich bete auch für solche, die dich nicht kennen. O Herr Jesus, mach du ein Ende mit dieser Schauspielerei, mit dem Aufstocken, mit dem Aufhalten der Wahrheit durch Ungerechtigkeit. Überführe du zur Buße. Es ist deine Güte, die zur Buße führt, das wissen wir. Und darum bitten wir dich von ganzem Herzen, um deines Namens willen. Amen.